Hallo und herzlich willkommen in unserem Familiennest, dem Elternpodcast, in dem wir gemeinsam mit euch in Liebe wachsen möchten. Mein Name ist Barbara.
Und ich bin Patricia.
Schön, dass ihr da seid.
Hallo, liebe Barbara.
Hallo, Patricia.
Schön, dich mal wieder zu hören. Wir sind ja hier gerade jetzt mitten drinnen in den Ferien. Was haben wir? Woche 5 oder so? Ich habe aufgehört zu zählen. Ich muss ehrlich zugeben, nach Woche 3 wäre ich fertig gewesen mit den Ferien. Wir waren im Urlaub. Wir haben das kühle Nass genossen, leider die meiste Zeit von oben. Der Sommer ist ja diesmal wirklich nicht so berauschend, was die Sonne und die Wärme betrifft. Wir haben einige Unternehmungen gemacht, haben extrem viel zu Hause getan und dann exzessiv Rollenspiele gespielt. Und Rollenspiele sind nicht unbedingt meine Lieblingsbeschäftigung. Ich weiß aber auch, dass mein Kind sich unsagbar geliebt fühlt, wenn ich mit ihr Rollenspiele spiele. Also tue ich das regelmäßig. Ich glaube, sie hatte auch in Woche 3 dann schon irgendwie genug von zu Hause, weil wir sind dazu übergegangen, ganz exzessiv alle möglichen Schulspiele zu spielen. Wir haben Malreihenschule gehabt und Kreativschule und was auch immer. Ja. Also es wäre genug für sie gewesen, für mich auch, um ehrlich zu sein. Aber ja, in Österreich haben wir ja 9 Wochen Ferien. Ja. Wie geht es euch?
Noch kurz zu den Rollenspielen. Wie lange spielst du dann so ungefähr? Wie lange hältst du das aus?
Eine Dreiviertelstunde bis Stunde.
Ja, wow.
Und manchmal mit ein paar Minuten Überzug halt, je nachdem, wo es gerade steht. Ich kann schon verstehen, dass mittendrin es oft blöd ist, aufzuhören. Aber deswegen gebe ich halt eine Dreiviertelstunde irgendwie an, damit wir dann halt nur auf eine Stunde oder einen Viertel kommen.
Mhm. Ich mag ja Rollenspiele prinzipiell. Ich bin ja auch Theaterpädagogin und ich spiele einfach gern. Aber ich habe immer das Problem, gerade wenn wir zu Hause sind und spielen, dass mir neben, also so eine, ich weiß nicht, 20, 30 Minuten bin ich vertieft und dann fängt mein Gehirn an, andere Dinge zu überlegen oder nachzudenken. Oder gestern haben wir Kindergarten gespielt, zu dritt, also beide Mädels und ich, mit ganz vielen Kuscheltieren. Die waren zuerst oben in der Gruppe, dann haben wir Musik gemacht und so und dann sind wir raus in den Garten und dann haben sie im Garten gespielt und irgendwann schaue ich mich halt so um und denke mir so, ah, da ist ein Unkraut und habe begonnen, das Unkraut rauszuziehen. Ah, und da müssen wir Brombeeren ernten. Dann habe ich ein paar Brombeeren geerntet und habe ich so richtig gemerkt, irgendwie mein Gehirn braucht eine Pause. Es geht einfach so eine Dreiviertelstunde, Stunde, wow. Respekt.
Mhm. Ich merke es auch. Also so nach 20, 30 Minuten merke ich, dass die Konzentration abweichen würde.
Ja, oder?
Aber da sind unsere Kinder dann erst so richtig, richtig drinnen.
Ja, ja,
weil die erste halbe Stunde ist oft da auch so zum Bindungstank auffüllen und dieses Mal wirklich genießen. Und ich kriege das ja dann auch rückgemeldet, das war jetzt noch so kurz. Also denke ich mir, wenn ich mich drauf einlasse und sage, ja, okay, dann machen wir das jetzt, dann brauche ich einfach auch die Zeit oder einfach auch diese Überwindung, dann wirklich auch zu spielen.
Ja, ja.
Ja, unterm Strich kriege ich aber dann immer dieses Feedback, ich mache das nicht so gut wie die Omi.
Schön. Das ist ja auch schön.
Dann denkst du so, schön.
Dann mach's doch mit der Oma. Ruf sie doch an.
Das hatten wir gestern. Ich habe die Omi angerufen und habe gesagt, ich würde gerne ins Fitnessstudio gehen. Du darfst zum Rollenspielen kommen. Sie hatten dann, glaube ich, auch Luftakrobatikschule oder so irgendwas. Das war wunderbar.
Ja, sehr gut. Ich dachte ja, ich bin schlau gestern und habe gesagt, na, wir machen jetzt eine Sportstunde, weil ich wollte gerne auch Sport machen und dachte, ich kann sie da ein bisschen mit reinziehen und sagen, okay, wir können ja Sportstudio machen und Sportstunde, aber sie haben es irgendwie entlarvt, fanden sie dann nicht so cool, wollten nicht drauf einsteigen.
Ich habe das auch probiert, bei uns hat das dann eine eigene Dynamik bekommen, so dass diese Fitnessstunden dann immer, ich bin die Schülerin, sie die Trainerin.
Hat sie eine Pfeife?
Nein, es geht mit einer liebevoll starken, bestimmten Stimme. Super. Nur leider, dass halt dann nicht die Übungen kommen, die ich gerne tun würde oder die ich bräuchte.
Ja.
Das sind immer so diese Pläne des Elternseins, die dann ganz furchtbar manchmal in die Hose gehen, weil es halt nicht so geht, wie wir glauben.
Ja.
Und mitten in den Ferien.
Genau, manchmal funktionieren sie und manchmal funktionieren sie nicht. Das ist einfach so. Manchmal kann man sie cool einbinden und manchmal geht es einfach nicht. Und manchmal spüren sie auch diese Intention dahinter und gehen dann erst recht in den Widerstand. Genau. Widerstand ist mein Stichwort. Wie geht's uns? Ja, also genau, wir nehmen mitten in den Ferien auf. Wenn ihr das hört, ist es schon September, aber wir nehmen es in den Ferien auf. Wobei bei uns der Urlaub eigentlich erst so richtig nächste Woche losgeht. Wir haben den ganzen August frei. Und hatten jetzt noch mehr oder weniger Alltag mit Kindergarten. Das ist ja unser letzte, also das ist jetzt die letzte Kindergartenwoche von meiner älteren Tochter. Und Widerstand, ja, sie ist also sie ist sehr hoch emotional. Und man merkt, dass dieser Übergang und dieses in die Schule kommen, raus aus dem Kindergarten, dass das schon extrem viel mit ihr macht. Emotional gesehen und mit ihrem Nervenkostüm und dass es einfach eine Unsicherheit da ist, Vorfreude gleichzeitig, also es sind so viele Gefühle gleichzeitig da, Vorfreude, Traurigkeit, Unsicherheit und das ist ganz schön anstrengend, das so im Alltag zu begleiten. Sie haben außerdem sie haben sozusagen Sommerprogramm im Kindergarten, was urcool ist. Die sind dort den ganzen Tag draußen und haben ihre Badesachen an und spielen da mit Wasser und bauen irgendwelche Burgen mit ich weiß nicht was. Aber die sind doch einfach durch am Nachmittag. Sodass, ja, unsere Nachmittage sind einfach anstrengend. Ganz viel Konflikt zurzeit, Streit, Geschwisterstreit, was wir sonst gar nicht so haben. Die spielen sonst extrem schön miteinander, aber zurzeit sind sie hochexplosiv. Sie sind aber im Kindergarten zusammen in der Gruppe, also das merkt man halt einfach, die sind dann am Vormittag zusammen, am Nachmittag funktioniert es dann irgendwie nicht mehr. Die Anpassungsleistung fällt. Und da deswegen freue ich mich eigentlich auf unseren Urlaub, weil ich hoffe, dass das entspannter wird und eine gewisse Entspannung reinbringt, wenn dann der Kindergarten weg ist und wenn wir haben dann wirklich 4 Wochen Zeit einfach für uns. Wir haben uns schon so eine Liste geschrieben, was wir alles machen wollen, was wir erleben wollen. Das war auch ganz süß, weil meine jüngere Tochter dann auch schon Ideen hatte, wen sie einladen möchte und was sie tun möchte. Und ich freue mich da eigentlich sehr. Ich hoffe, dass wir alle so ein bisschen zur Ruhe kommen, weil derzeit wuselt schon sehr in uns allen irgendwie. Es ist so eine Aufregung irgendwie in der Luft.
Bei euch na, mit dem Schulstart nochmals umso ja. mehr, gell?
Ja.
Ich denke,
ja.
die Ferien sind generell von allem so viel. Es ist in den Urlaub zu fahren aufregend und auch anstrengend, wenn auch erholend, die Zeit in der Familie schön, aber irgendwann auch wieder genug und wir entscheiden ja dann selbst nicht, wann können wir wieder in den geregelten Alltag, weil gerade wenn, ja egal, jetzt im Kindergarten ein anderer, also ein Sommerbetrieb ist, ist das anders und wenn die Schule zu hat, ist das auch anders und wenn es dann zwar Ferienaktivitäten gibt, ist das aber auch aufregend und immer anders und erfordert auch von uns irgendwie einen ganz anderen Alltag und also ein Teil von mir genießt es total und ein anderer freut sich schon wieder auf den 1. September, wenn wir wieder in dieses Geregelte hineinkommen. Aber ich denke, das ist auch, ja, es ist, wie es ist. Und es ist ehrlich und authentisch, da auch alles zuzulassen bei den Kindern, genauso wie bei uns.
Ja.
Ja. Und da sind wir auch schon irgendwie beim Thema. Unser Podcast ist ja auch entstanden, weil wir einen Beitrag leisten wollten und wollen zu einem ehrlichen Miteinander unter Eltern und unter Familien, ein Miteinander, das eben von allem etwas zulässt und nicht nur dieses, wie sind die Ferien, ja, super schön, es sind Ferien, sondern einfach auch zu sagen, ich war diejenige, die Mama oder der Papa, die sich schon total auf die Ferien gefreut haben und nach Woche 3 war ich durch mit den Ferien und bin froh, dass es jetzt Ferienaktivitäten gibt, 2 Wochen lang. Und in dieser Zeit, wo ich dann aber auch intensiv arbeite, freue ich mich schon wieder auf die Zeit, wo wir die Ferienaktivitäten nicht haben und wieder irgendwie in Ruhe in den Alltag starten können. Und wahrscheinlich nach einem halben Tag werde ich die Ferienaktivität wieder herbeisehnen, weil Rollenspiel Stunde 2 mich dann doch wieder erschöpft. Also es ist von allem so viel. Es ist nicht nur das eine oder das andere, sondern so ein facettenreicher Alltag, den wir da als Eltern haben und als Familien haben. Und in der Gesellschaft ist es ja oft so, dass die Bilder aber sehr einseitig gezeichnet werden, sehr romantisiert werden oder einfach auch nur in die eine oder andere Richtung gezeichnet werden. Wir haben immer noch ganz viele hohe Ansprüche da, wie es uns als Eltern oder als Familien gehen soll oder wie es denn zu sein hat. Viel unter Anführungszeichen Altes auch noch, das uns beschäftigt. Und ja, am Ende des Tages leiden dann ganz viele Familien und Eltern darunter, dass sie unrealistische Ansprüche oder Bilder einfach auch leiten. Und am Ende des Tages, ja, halten wir uns dann selbst für ungenügend, weil wir all dem irgendwie nicht entsprechen oder all diese Vielfalt an Bildern, Gefühlen und Teilen in uns sich nicht auf eben dieses eine perfekte Bild runterbrechen lassen.
Ja, und was ich da immer so berührend finde, es ist auch so ein Teufelskreis, weil du hast diese perfekten Bilder als Anspruch, als quasi Messlatte oder als Norm sogar, dann kannst du diesen Anspruch nicht erfüllen oder er erfüllt sich nicht. Wir hatten das ja auch so ähnlich in der Urlaubsfolge, in unserer Urlaubspodcast-Folge, wo ja auch immer so, wie war der Urlaub schön? Und niemand sagt, dass es halt manchmal auch anstrengend war oder vielleicht nicht so reibungslos geklappt hat oder. Und dadurch, dass wir dann uns dafür schämen, dass wir diesen Ansprüchen nicht genügen können, diesen Erwartungen, zeigen wir ein gewisses Bild von uns nach außen. Also wir sagen zum Beispiel, der Urlaub war schön, wenn uns jemand fragt, oder es war erholsam, oder ja, war eh super, weil wir versuchen, diese Ansprüchen ja irgendwie gerecht zu werden, uns dafür schämen, dass das jetzt vielleicht bei uns nicht so war oder streckenweise nicht so war. Und dadurch hört die andere Person wieder, ah, okay, bei den anderen ist der Urlaub schön, und bei mir nicht, und fühlt sich auch wieder schlecht. Also wir erhalten uns da kollektiv Bilder aufrecht, die eigentlich keiner so richtig erfüllen kann, Erwartungen aufrecht, denen keiner so richtig gerecht werden kann, und fühlen uns dann kollektiv schlecht, wenn wir sie nicht erreichen.
Und es ist auch natürlich, dass das passiert ein großes Stück weit, weil wir gerade das, wofür wir uns schämen oder wo wir uns ungenügend fühlen oder die Dinge, wo wir selber wissen, so möchte ich es nicht haben, aber es gelingt mir irgendwie nicht anders, besser, oder Gefühle, die wir haben, Zustände, auch Verhaltensweisen, die wir uns in Kindern gegenüber haben oder Dinge, die wir halt nicht schaffen, das sind Dinge, die dann doch sehr schützenswert auch sind. Und die halten dieses Gesicht, zeigen wir dann nicht so gerne öffentlich, gerade wenn wir uns davor fürchten müssen, unter Anführungszeichen, dass wir dann auch gesellschaftlich betrachtet oder von anderen Mamas und Papas oder anderen Menschen beschämt werden oder vielleicht auch irgendwie von oben herab angeschaut werden oder über uns getratscht wird.
Also werden das ist bewertet. Schon etwas, dieses bewertet werden, und da steckt ja auch schon der Wert drinnen, also den Wert, welchen Wert habe ich, wenn ich diesen Ansprüchen nicht genüge, wenn es bei mir anders, also unter Anführungszeichen anders ist, als, weil, wie gesagt, ich glaube, dass wir alle dieselben Themen haben. Also da steckt ja auch, glaube ich, die Angst davor, bewertet zu werden von anderen drinnen.
Genau. Und ich denke, das Problem ist hier aber schon auch, dass wir eben viel zu wenig diese unter Anführungszeichen heimlichen Gesichter oder diese Teile auch des Elternseins, wo wir uns ungenügend fühlen oder wofür wir uns vielleicht schämen oder wo wir dem Bild nicht entsprechen, dass wir die viel zu viel auch verstecken. Ja. Und damit was bewegen können. Also wenn ich im Austausch bin mit anderen Eltern und da ehrlich Dinge anspreche, kriege ich dafür immer ganz viel Kopfnicken oder halt auch andere Geschichten, wo sich dann auch jemand mitteilt. Also ich denke schon, dass wir da als Elterngeneration etwas bewegen können, für uns jetzt, aber auch für nachkommende Generationen, indem wir auch diese Gesichter zeigen und nicht nur diejenigen, die wir gerne zeigen. Und nicht nur die, die wir allen zeigen, sondern einfach auch, da uns ein Umfeld auch gestalten oder halt auch bewusst reflektieren, wo kann ich mich ganz offen zeigen mit allen Aspekten, weil wir dadurch viel Stärkung auch erfahren oder viel Erleichterung auch im Sinn von, es geht uns doch eh allen gleich.
Genau. Ich finde, es sind zwei Aspekte. Der eine, wie du jetzt auch so schön gesagt hast, ist diese Erleichterung. Also ich weiß noch, als ich ganz frisch Mama war, ich hatte diese eine Freundin, mit der ich oft geschrieben habe, weil sie in Deutschland zu Hause ist. Grüße gehen raus. Und mir hat nicht so viel geholfen, mein Wissen nicht, mein Fachwissen nicht, die Bücher im Regal, die haben mir alle zusammen nicht so viel geholfen, wie dieser eine Satz von ihr: war bei uns genauso. Das zu lesen war, okay, denen geht's gleich und die haben genau dieselben Themen und die haben, das war bei denen auch so und die fühlen sich auch manchmal so, wie ich mich fühle und sie hat dieselben Gedanken wie ich und sie zweifelt auch manchmal. Das hat mir so geholfen und dorthin kommen wir aber nur, wenn wir trauen, uns zu zeigen. Uns wird keiner von außen aus dem, ich mache das jetzt schon manchmal, aber im Regelfall kommt da keiner zu uns und sagt, weißt du, also ich habe mich damals unzulänglich gefühlt oder unsicher und wollte nur sagen, wenn du dich so fühlst, dann ist das normal. Sondern in den allermeisten Fällen ist es ja, wir zeigen uns Und wir kriegen da, gerade wenn wir uns guten Freunden zeigen, Beziehungen in Beziehungen zeigen, die tragfähig sind, dann kriegen wir in den allermeisten Fällen ein ehrliches, das war bei uns auch so, oder ich verstehe dich, oder irgendetwas zurück, eine Resonanz zurück, die uns diese Erleichterung bringt, wir sind nicht alleine. Also diese Erfahrung von, ich bin nicht alleine und das ist nichts, wo ich scheitere, sondern das ist einfach so, die kann ich nur machen, wenn ich traue, mich zu zeigen vorher. Und der zweite Punkt ist, ich finde, es bringt unfassbare, also es bringt eine Verbindung in die Beziehungen rein. Wenn ich jetzt Freundschaften habe, wo ich mich nur gut zeigen kann und nur sagen kann, wenn was geklappt hat oder vorher aufräumen muss, damit ich mich gut genug fühle und sozusagen das Gefühl habe, etwas darstellen zu müssen, was ich nicht bin. Wo ist dann der Wert hinter dieser Freundschaft oder hinter der Beziehung? Also ich finde, dass dieses sich ehrlich zeigen mit dem, was mich eben gerade beschäftigt und wie es für mich ist, das war für mich auch so in den letzten Jahren so ein großes Learning, dass das ist das, was ich in Beziehungen leben will. Also vice versa. Weißt du, ich möchte ja die andere Person auch spüren und ich möchte wissen, was sie beschäftigt, was sie bewegt. Ich möchte auch nicht, dass sie sagt, es ist alles gut. Und das ist es in Wahrheit vielleicht gar nicht. Und mir ist es zum Beispiel, ich habe eh schon öfters erzählt, mit dem Aufräumen so gegangen. Ich kenne das von meiner Mama noch, dass man so voll aufräumt, bevor Besuch kommt. Und ich habe dann irgendwann aufgehört, das zu machen, weil ich dachte, was zeigen wir uns denn da für Bilder bitte? Ich tue so, als würde es bei mir immer so perfekt ausschauen. Die andere Person tut so, als würde es bei ihr immer perfekt ausschauen. Und wir haben im Endeffekt nur Stress davon, weil wir aufräumen. Und wäre es nicht schöner, wir zeigen uns einfach, wie es bei uns in der Realität ausschaut, weil dann wären wir vielleicht alle ein bisschen erleichtert, dass es bei den anderen auch genauso ist wie bei uns. Und dass wir würden das so entschämen, dieses Thema, oder?
Ich liebe das, zu Freundinnen zu kommen, wo es ausschaut.
Super. Ich auch. Dann denke ich mir immer, wow, ich finde das so toll. Ja, ich fühle mich auch wohler.
Ich weiß, das ist dann, also bei denen tickt es genauso wie bei mir. Genau. Und die zeigen sich dann auch ehrlich. Das ist herrlich. Ja. Im Endeffekt, was war notwendig? Es war notwendig, da in Beziehung zu dir selbst zu gehen. Und ich denke, das ist die Grundlage dazu, in diese ehrliche Beziehung zu anderen zu gehen. Dass wir in Beziehung zu uns gehen und uns selbst erlauben, abseits der Ansprüche, die wir von außen spüren oder die wir selbst in uns tragen, uns okay zu finden, so wie wir sind, oder uns vor uns selbst nicht zu schämen, dass dieser oder jener Punkt einfach vorkommt. Uns als wachsende, sich entwickelnde Eltern in dem Fall auch zu begreifen und dass das vor uns selber auch in Ordnung ist. Ich für mich bin gut, so wie ich bin. Und das ist der Grundstock dafür, dann auch nach außen gehen zu können. Und dieses mit sich selbst in Beziehung zu gehen, da darf es auch einen Raum dafür geben. Da darf es Zeit dafür geben, auch in dieses Bewusstsein kommen zu können. Wenn ich immer nur durchstrudel und schaue, dass ich ja alles irgendwie in einem gewissen Ausmaß halte, damit ich eben ein Gesicht nach außen präsentieren kann, dann kann ich auch nicht gut zu mir, mit mir in Verbindung kommen. Und das ist so ein wichtiger Aspekt für uns beide, gell? Dass wir diese Erfahrung machen mussten, durften, sollten, um in die Demut auch zu kommen. Und das ist etwas, was wir auch sehr gerne weitergeben, diese Beziehung zu uns selber, vor allem auch noch, wenn wir Eltern geworden sind oder eine ganz neue Beziehung zu uns selber, die wir da eigentlich eingehen dürfen, weil wir uns neu kennenlernen. Das ist etwas, was die Grundlage für so vieles ist, wie es dann danach weitergeht, weiterläuft und auch in der Familie, wie sich es in der Familie anfühlt. Das war ja auch ein Grund, warum wir in unsere Jahresbegleitung hineingestartet sind. Wir haben hier im Podcast Ende letzten Jahres davon erzählt und haben ganz bewusst Mamas eingeladen, mit uns durchs Jahr zu gehen. Weil da so viele Themen gerade auch für uns beide, gell, im Raum gestanden sind, dass wir gesagt haben, wir wollen hier einfach auch eine geschlossene Gruppe haben und haben jetzt seither eigentlich nicht mehr davon erzählt. Aber sie läuft und das schon einige Monate und es ist eine ganz, eine feine Gruppe, wo es viel um dieses ehrliche Miteinander, um den Austausch geht, um dieses in Verbindung kommen mit sich und dann auch dadurch mit dem Umfeld, mit den Kindern, mit möglichen PartnerInnen. Und aus dieser Gruppe heraus ist eine Idee entstanden, die uns in der heutigen Folge beschäftigt oder leitet. Nämlich, wir haben uns mit dem Thema beschäftigt, ich bin die Mama, die. mit genau diesem ehrlichen Austausch und diesem ehrlichen sich zeigen, dass wir eben nicht nur die Mamas sind, die den Kasten sortiert haben, die Böden sauber haben, am Spielplatz glücklich mit den Kindern spielen.
Eine Jause dabei haben am Spielplatz, also eine gesunde Jause dabei haben.
Genau, sondern auch die, die irgendwo einen zergatschten Schokoriegel rauszaubern.
Oder nicht einmal Wasser, weil sie spontan entschieden haben, zum Spielplatz zu fahren. Nicht einmal Wasser dabei, genau. Oder irgendwas.
Genau, und dass das auch die ehrlichen Momente des Elternseins sind, die auch dazu gehören. Und in diesem Workshop mit unserer Jahresbegleitungsgruppe, Mama und ich sein, haben wir sie genannt, haben wir so schöne Momente gehabt, eben zu dieser Frage oder mit diesem Satz, ich bin die Mama,
ja,
die.
Ja, das ist so schön.
Dass wir uns gedacht haben, das möchten wir auch gerne in den Podcast mitnehmen.
Ja, weil ich das auch so berührend fand, damals schon, als wir das im Workshop hatten und jetzt auch wieder, wenn wir so sprechen. Wir haben ja vorher gesprochen über diese Angst davor, bewertet zu werden von außen. Und ich stelle jetzt mal die These in den Raum, dass diese Bewertung, die passiert eigentlich in uns. Die ist nicht im Außen. Das sind wir, die den Vorhang zumachen. Das sind wir, die uns nicht trauen, uns so zu zeigen. Das sind wir, die uns da den Deckel drauf machen oder sagen, kannst du jetzt nicht dich so zeigen mit unaufgeräumten Zuhause oder da jetzt sagen, kannst du jetzt nicht sagen, dass dein Kind dir auf die Nerven gegangen ist oder sowas, das geht ja nicht oder dass der Urlaub nicht schön war, das darf alles nicht sein. Also wir sind das ja, die uns da in Wahrheit bewerten. Deswegen hat dieser Aspekt auch mit unseren in Klammer unperfekten Seiten, in Klammern, in Anführungszeichen, ich mag das Wort perfekt nicht, aber ich glaube, hier passt es eben ganz gut, ne? Diese Seiten, die nicht in dieses perfekte Bild passen, diese Seiten von uns zu sehen, anzunehmen, genauso zu lieben, zu wertschätzen, dabei drauf zu kommen, dass es überhaupt niemals um Perfektion gegangen ist, dass das einfach Schlussfolgerungen sind, die wir aus unserer Kindheit übernommen haben oder die wir uns so täglich erzählen, so ein Bullshit-Radio, was da läuft. Und das kann sehr befreiend sein, genau mit diesen Dingen rauszugehen und genau, also zu beginnen, über diese Dinge zu sprechen mit anderen, sich zu zeigen, weil dann eben ja oft die Reaktion zurückkommt, dass die andere Person mich annehmen kann, so wie ich bin. Und ich habe dann schon wieder diese wunderschöne Erfahrung gemacht, dass ich so angenommen werde, wie ich bin im Kern, nicht das, was ich spiele oder nach außen trage oder was ich so gerne zeige und was so wie durch einen Filter läuft, sondern ich als Person werde angenommen, so wie ich bin, von mir selber und von anderen auch. Das ist, glaube ich, ganz oft so was Heilsames.
Dann kommen wir drauf, die Gesichter oder das, was bei den anderen hinter diesem öffentlichen Gesicht abläuft, ist dem unseren total ähnlich oder es sind ähnliche Struggles oder halt ganz andere, aber es sind auch welche. Und das, was wir tun, ist, dass wir eben in dieser Bewertung unserer selbst auch Vergleiche ziehen mit den anderen. Aber wir können ja nur unser, so wie du schon sagst, unter Anführungszeichen unperfektes Sein als Mama, als Papa vergleichen mit den öffentlichen Gesichtern von anderen, wenn wir eben das dahinter nicht kennen. Ja. Und insofern ist es umso wichtiger, dass wir da ehrlich zum Sprechen miteinander anfangen, weil es eben dann weitaus realistischer ist, aufgedeckter ist, entstaubt, entdeckelt und damit auch sehr heilsam.
Und ich finde gerade auch so zu den Zeiten, die wir jetzt haben mit Social Media und so, oder? Weil es ist doch gerade, also wenn ich Social Media öffne, dann sind da ja lauter perfekte Bilder, weil das ist ja das auch, was du teilst. Lauter schöne Urlaubsbilder, du teilst nicht, das haben wir doch eh auch in der Urlaubsfolge besprochen, ne? Du teilst nicht das Foto, wo dein Kind voll grimmig reinschaut, weil es jetzt gerade keinen Bock hat, sondern du teilst das Foto, wo ihr in die Kamera strahlt. Oder die ganzen Social Media Accounts, ne? Mamas, Papas, die das alles irgendwie wuppen, die perfekte Brotboxen machen oder noch Blumen drüber streuen über diese perfekte Brotbox oder ich weiß nicht, was alles tun. Das sind einfach die Dinge, die wir teilen und ich finde, gerade in solchen Zeiten ist es so wichtig, da einfach ein bisschen ein Gegengewicht zu setzen.
Absolut. Aber es macht sich natürlich besser. Die perfekte Brotbox mit den Sterndal und Herzerl und vielleicht noch selbstgebackenem Brot schaut besser aus als meine, wo ich die Rinde runterschneide, weil die schon so hart ist, dass man es nicht mehr abbeißen kann. Also das ist natürlich auch besser teilbar.
Natürlich. Es ist, und ich teile es ja auch lieber. Ich habe auch letztens so wirklich tatsächlich so einen Regenbogen gelegt mit meinen Kindern aus Obst und habe den auch geteilt, weil der so süß aussah.
Ich habe es gesehen, und, ich habe dich...
Ja? Hast du mich beneidet? Nein. Bewundert oder mir Kompetenzen zugeschrieben.
Nein, ich habe die schrumpelige Nektarine aus dem Kühlschrank geholt, geschält. Hab beschlossen, ein zweites Eis ist auch okay, es gibt kein Obst mehr. Es war okay. Ja. Aber weil ich auch dann, also es ist so schön, alle Gesichter zu sehen. Das bist auch du.
Ja,
und genau. Ich habe diese Fotos ja genauso. Ich habe auch die Fotos, wo mein Kind tolle Bilder malt und man sieht, dass das, wie wir miteinander tun, auch Früchte trägt, wenn sie gewisse Dinge von sich gibt, wo ich voll stolz bin. Aber wir beide wissen, vice versa auch, wie es dann eine Stunde später ausschauen kann.
Genau, eben.
Und
genau,
dann fliegt dir dein Regenbogen um die Ohren und ich höre, dass ich für eine schlechte Mutter bin. Und wir wissen es aber auch. Und das macht diesen Unterschied aus. Es darf ja alles sein, es soll ja auch alles sein.
Genau,
und Sonnen- es fehlt
und
nur
Schattenseiten.
Der zweite Part, genau,
ja,
Sonnen-
genau.
und Schattenseiten. Ne?
Weil das zergatschte Brot oder die Mandarine oder so teilt man halt dann nicht. Ne? Und dadurch wird aber so kollektiv so ein Bild aufgebaut oder so Erwartungen aufgebaut. Und ich wollte damit nur sagen, ich bin ja auch so eine Person, die dann lieber das teilt und sich denkt, sicher stelle ich jetzt nicht das zergatscht oder wie unsere Butter manchmal ausschaut. Vielleicht sollten wir das machen, vielleicht sollten wir das posten, wie die Margarine ausschaut, nachdem meine jüngere Tochter sie in der Hand hatte, wortwörtlich. Oder sie mit dem Messer malträtiert hat oder sonst was. Irgendwie teilen wir solche Dinge nicht und dadurch kriegt das so eine total komische Schieflage. Und ich möchte nur sagen, das war jetzt natürlich spaßhalber gemeint mit dem Beneiden, weil ich glaube, das ist ja das, was wir oft, wo wir denken, wenn wir sowas, ich weiß nicht, ob das bewusst dahinter steckt oder ob das etwas ist, was so unbewusst abläuft so, und noch sehr evolutionär ist, dieser, also evolutionsbiologisch sozusagen, ist dieser Gedanke von dann bin ich sozusagen sozial in der Hierarchie weit oben oder dann werden mir noch zusätzliche Kompetenzen zugeschrieben, wenn ich das alles eben im Griff habe und so. Sowas läuft da ja, glaube ich, unbewusst die ganze Zeit auch mit ab, wenn wir sowas posten oder solche Seiten von uns zeigen oder ist vielleicht auch mit ein Grund, warum wir gerade das dann posten und nicht die Butter oder das zergatschte Brot. Oder?
Ich freue mich mittlerweile auch, wenn ich solche Momente habe. Also ich denke, ich kann nicht mein Kind posten von hinten, während es die vierte Folge Fernschauen schaut und noch immer mit mir diskutiert. Also das ist zwar ein realistisches Bild, aber es ist eben nicht das, wo mir gerade das Herz übergeht, sondern da bin ich eh gerade angefressen. Das ist halt eher dann das, was wir zu Hause lassen. Aber wenn wir gerade etwas tun, wo wir selbst eine Freude dabei haben, also es ist aber wieder unsere Wertung, ne? Es ist meine Wertung. Ich bin jetzt gerade super, wenn ich meinem Kind da ein riesen Leintuch aufbreite und wir malen da jetzt gemeinsam und das schaut urkreativ aus.
Ja, und das teile ich dann mit
das
anderen.
Das teile ich mit anderen, einfach weil ich selbst gerade Freude habe.
Ja.
Und dann wollen wir vielleicht auch, dass jemand anderer diese Freude auch als positiv bewertet oder das, was wir da tun. Weil gerade auf Social Media kriegen wir ja relativ schnell eine Wertung, auch mit Herzchen oder Daumen nach oben oder so. Und dann fühlen wir uns bestätigt. Ne? Mhm.
Genau, das ist sicher auch ein Aspekt, das habe ich jetzt auch gerade für mich im Reden noch reflektiert, dass es auch natürlich die Freude ist. Ich habe mich auch gefreut, wie süß dieser Regenbogen ausschaut und wie cool der ist. Und dass es jetzt irgendwie ein Highlight ist, auch für die Kinder das zu essen. Und dann teilen wir das eben. Oder ich hatte das letztens, als ich im Garten war, und mir gedacht habe, boah, ich fühle mich irgendwie so wohl in unserem Garten, das ist so schön und das ist irgendwie so ein schönes Feeling, da rauszutreten auf die Terrasse und diesen Garten zu sehen und habe das dann geteilt. Also klar, natürlich teilt man auch die Sachen, hinter denen wir halt voll stehen und die uns Freude machen und teilen ja in gewisser Weise auch unsere Freude. Also,
aber wir wissen eben nicht, was ist dieses nicht öffentliche Gesicht der Person dahinter. Also es können so unterschiedlich mannigfaltige Gründe sein, weshalb wir diese Dinge teilen. Andere haben vielleicht die totale Krise in der Familie und teilen diesen einen Moment, um für sich selbst auch noch ein Bild aufrechtzuerhalten.
Ja.
Das ist auch etwas, was wir oft sehen, dass bei manchen Personen je schaler gerade das nicht öffentliche Gesicht ist, desto bunter, freudiger und schöner wird es dann eben nach außen geben. Soll heißen, wir kennen die Geschichte dahinter nicht und es ist auch natürlich ein intimer Raum, es steht uns auch nicht zu, aber wir sind ja sehr dafür, uns selbst spürbarer und verbundener zu machen und uns auch mit anderen mehr zu verbinden. Ich würde dich wahrscheinlich tatsächlich beneiden, wenn ich nicht wüsste, dass du und ich dann doch sehr ähnliche, nicht öffentliche Gesichter haben.
Ja,
Ja. Weil es etwas macht, ne? Es ist dann genau dieses,
und weißt du was?
In den Neid zu kommen, ja. Weil mir etwas fehlt, augenscheinlich. Ja. Oder glaube, nur, mir fehlt etwas.
Mhm. Weißt du was, was nun das Problem ist? Es bringt mir Nüsse, wenn du mich beneidest für diesen tollen Regenbogen. Weil ich kenne ja mein nicht öffentliches Gesicht. Und ich weiß ja, dass das nicht unsere perfekte Familie ist, wo wir perfekte Regenbogen, also bitte perfekt immer unter Anführungszeichen, wo wir perfekte Regenbögen legen und dann uns aufs Gras chillen und dann alle diesen Regenbogen essen und dann tanzen wir noch im Kreis und singen alle gemeinsam mit der Gitarre. Das weiß ich ja. Deswegen, selbst wenn du jetzt sagen würdest, boah, ich habe dich so beneidet, oder ich habe das so wunderschön, dann denke ich mir so, ja, es war auch schön, aber im Kopf weiß ich ja, ich weiß nicht, ich sage jetzt irgendwas, danach war halt der Wutanfall oder das Obst war nicht richtig da drauf. Das heißt, mir bringt das ja gar nichts. Also wenn ich so diese Seiten zeige, die jetzt so, die ich sozusagen bewusst teile und dann bringt mir jemand Wertschätzung dafür entgegen, dann habe ich ja sofort auch für mich dieses, ja, das habe ich ja gar nicht verdient oder... Weißt du, was ich meine? Also das ist ja nicht diese ehrliche Wertschätzung. Wenn jetzt jemand zu mir sagt, wow, du bist so eine geduldige Mama. Und ich weiß aber, ja, ich bin nach außen eine geduldige Mama, aber zu Hause am Abend möchte man nicht zuhören, wie ich mit meinen Kindern spreche. Dann kann ich ja diese Wertschätzung gar nicht annehmen, wenn das jetzt jemand sagt, weil ich weiß ja im Kopf, ja, der weiß ja nicht, der sieht ja nur die Hälfte. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und wenn wir uns ehrlicher zeigen würden und dann kommt die Wertschätzung, für unser So-Sein, so wie wir sind, mit allen Facetten, die wir haben, das wäre doch eine schöne Wertschätzung. Die könnte ich doch voll annehmen. Wenn ich dir die zergatschte Butter auch zeige und du sagst, hey, cool, oh, lustig, ich sehe dein Gesicht da drin oder sowas, da würde doch eigentlich was entstehen, oder? Und wir nehmen uns eben, das war ja auch in dem Workshop dann auch so mit das Conclusio, was mich auch berührt hat, wir nehmen uns so viele Chancen, gesehen zu werden, in unseren ganzen Facetten, so wie wir sind. Wir nehmen uns so viele Chancen, so lieb gehabt zu werden, wie wir sind, so angenommen zu werden, wie wir sind, wenn wir immer nur diese eine Seite von uns zeigen und insgeheim uns abwerten für die andere Seite, die wir haben und die wir nicht zeigen.
Genau. Und das war auch für mich sehr berührend, die Dinge, die wir da gehört haben, die Mamas geteilt haben, wir auch geteilt haben. Es gab überall auch ein Kopfnicken, es gab ein Wiedererkennen. Es gab auch eine Annahme, auch wenn das vielleicht jetzt ein Punkt ist, der mich selbst nicht so betrifft. Irgendwo war immer ein Mitfühlen, eine Sympathie, ein ehrliches Miteinander. Ja. Und ja, das hat uns inspiriert zu sagen, das wollen wir jetzt auch mit euch teilen. Und wir haben Mamas eingeladen, uns Nachrichten zu schicken und uns eben zu sagen, ich bin die Mama die. Und wir haben ganz bewusst diesmal die Mamas eingeladen und wollen natürlich auch dem Papas Raum geben, aber auch nicht so tun, als wäre immer alles das Gleiche. Es gibt hier, ja gerade in unserem, auch in unserer Jahresbegleitung, gell, haben wir Mamas eingeladen, mit denen wir da gemeinsam wachsen und arbeiten. Und wir selbst sind auch Mamas und deswegen haben wir hier auch eine Mama-Perspektive und wollen in aller Demut auch gerne die Papas einladen, auch sich dieser Frage zu widmen. Und überhaupt haben wir uns vorgenommen, dass wir gerne auch mal Papas oder auch Berater, die auch Papas sind, einladen wollen. Wir kennen zwar auch die Papa-Perspektive, es sind mitunter einfach auch andere Themen oder andere Dynamiken, je auch nach Familiensituation, aber wir kennen die selbst aus der Beratung. Natürlich, aber dennoch ist es eben schön, wenn wir da verschiedenste Stimmen auch mit einfangen und mithören. Diesmal aber haben wir ganz bewusst entschieden, jetzt mal die Mamas einzuladen, uns ja davon zu berichten, ich bin die Mama, die, was gibt es denn da für Antworten? Ja, magst du da noch was ergänzen?
Nein, ich glaube, wir können mit den Mamas enden. Und mit den Gesichtern und mit der Ehrlichkeit und geben dem jetzt einfach einen Raum.
Das machen wir. Lasst es auf euch wirken, lasst euch ein, spürt mal hinein und wenn ihr selber auch Lust habt, diese unter Anführungszeichen Übung für euch zu machen oder euch damit zu beschäftigen, zu schauen, wie würde das bei mir klingen. Ihr könnt uns das sehr gerne schicken, wir freuen uns. Oder das einfach auch via WhatsApp oder Social Media nach außen schicken und mit anderen Eltern teilen, auch gerne diese Folge markieren. Wir freuen uns, wenn wir ja mit diesem ehrlichen Miteinander noch mehr Eltern erreichen dürfen.
Von Herzen, Barbara
und Patricia.
Ich bin die Mama, die oft eine ganz genaue Vorstellung im Kopf hat und dann frustriert ist, wenn es anders läuft. Ich bin die Mama, die oft viel zu hohe Erwartungen hat und ich merke, wie mich diese Erwartungen unglücklich machen. Und ich bin gerade dabei, diese ganzen Erwartungen gehen zu lassen. Aber ich merke doch immer wieder, wie sie so durch irgendwelche Rillen kriechen und dann doch wieder da sind als Erwartungen oder als so perfekte innere Bilder oder als Vorstellungen. Und ja, das beschäftigt mich gerade sehr, meine Mama sein.
Ich bin die Mama, die größten kleinen Lehrmeister zu Hause hat, die mich unentwegt triggern, sodass ich permanent in einem eigenen Prozess mit mir selbst sein darf.
Ich bin die Mama, die regelmäßig die Großeltern um Hilfe bittet oder um Kinderbetreuung, weil sie alleine einfach überfordert ist.
Ich bin die Mama, die sich ständig recht viele Sorgen macht und deswegen leider etwas etwas Schwere mit reinbringt, glaube ich, in die Familie, die nicht notwendig wäre.
Ich bin die Mama, die vom Mental Load überfordert ist und deswegen auch regelmäßig mit dem Partner streitet.
Ich bin die Mama, die vor dem Kind immer wieder mit dem Papa diskutiert.
Ich bin die Mama, die findet, dass jeder Mensch so sein darf, wie er ist und gut ist, so wie er ist. Und jedes Kind ist gut, so wie es ist. Jede Neurodivergenz darf sein, jede Eigenheit darf sein. Und ich bin auch die Mama, die sich dann ganz oft denkt, bei ihren eigenen Kindern, kannst du dich nicht normal benehmen? Kannst du nicht einmal normal sein? Und sich dann auch wieder fragt, was ist eigentlich normal?
Ich bin die Mama, die gerade total dreist ihren Kindern Peppa Wutz im Auto aufgedreht hat, obwohl ich Peppa Wutz gar nicht leiden kann, damit sie nicht einschlafen auf dem Heimweg.
Ich bin die Mama, die eigentlich gern jeden Tag gesund und frisch kochen will, aber der die Zeit und Ressourcen und auch die Kreativität dafür fehlt.
Ich bin die Mama, die dem anstehenden Urlaub mit gemischten Gefühlen immer gegenübersteht, weil ich leider schon davon ausgehe, dass wir vier, die oft sonst jeder so das eigene Ding machen, aneinander geraten werden. Und wahrscheinlich ist es ein Stück weit auch deswegen, weil ich schon davon ausgehe, dass es dann auch eintritt. Aber ich bin immer aller Hoffnung, dass es auch einfach ein gemütlicher und feiner Urlaub werden darf, der es dann meistens im Endeffekt trotzdem ist.
Ich bin die Mama, die seit mehr als 2 Jahren stillt und den Abstillprozess so sanft wie möglich gestalten will. Und auch die, die manchmal nicht ganz genau weiß, wie sie das angehen soll.
Ich bin die Mama, die ein Kaiserschnitttrauma beim ersten Kind erlitten hat, es aber erst in der Schwangerschaft vom zweiten Kind bemerkt hat. Ich bin die Mama, die sich daraufhin Hilfe geholt hat und seither in Psychotherapie oder Coaching ist. Und das war meine Chance, meine eigenen Themen aufzuarbeiten. Das war quasi wie ein Portal für mein tief vergrabenes Ich, das bearbeitet werden wollte.
Also, ich bin die Mama, die mit ihrer Tochter aufgrund von Überforderung nicht lernt und es deshalb dem Papa überlässt. Ich bin die Mama, die ihrer Tochter gerne mehr Selbstständigkeit zutrauen möchte und Freiheit schenken möchte und gleichzeitig Helikopter spielt. Ich bin die Mama, die 2 Wochen vor dem geplanten Urlaub die Urlaubspläne komplett auf den Kopf stellt, weil ich meine Bedürfnisse über die der restlichen Familie gestellt habe, um mein Seelenwohl herzustellen. Ich bin die Mama, die vor ihrer Tochter aus Überforderung mit deren Wutausbrüchen weint. Ich bin die Mama, die manchmal einfach den ganzen Vormittag den Fernseher laufen lässt, weil ich auch mal Ruhe brauche.
Ich bin die Mama, die bei der Einschlafbegleitung explodiert, wenn der Feierabend nach einem langen Tag zum Greifen nahe ist, jegliche Nerven und Reserven aufgebraucht sind, kommt dann schon mal ein, du sollst jetzt endlich schlafen, was bei einem gefühlsstarken Kind wie meinem, das ohnehin schon sehr schwer in den Schlaf findet, natürlich vollkommen kontraproduktiv ist. Und wenn sie dann endlich schläft, denke ich mir, okay, das war komplett unnötig und es tut mir dann auch voll leid, denn sie ist ja doch das süßeste schlafende Kind überhaupt.
Ich bin die Mama, die mit anderen Müttern verständnisvoll und aufmunternd umgeht, aber selbst bin ich meine allerschlimmste Kritikerin.
Ich bin die Mama, die gerne Tabus bricht, die gerne mit anderen Müttern darüber spricht, was auch nicht so schön ist an der Mutterschaft, und einfach versucht, authentisch zu sein und auch andere Frauen versucht aufzumuntern, authentisch auch zu sein und auch über Sachen zu sprechen, die vielleicht nicht so schön sind, weil das genauso Raum braucht wie das, was wunderschön ist an der Mutterschaft.
Ich bin die Mama, die jahrelang dachte, wenn ich nur alles besonders richtig und gut mache, dann werden meine Kinder super kooperativ, einfühlsam, sozial kompetent und tragen keinerlei Wunden davon. Und heute weiß ich, das ist unmöglich und auch gar nicht das Ziel.
Ich bin die Mama, die ihre eigenen Grenzen noch kennenlernen muss, um diese dann liebevoll kommunizieren zu können.
Ich bin die Bonusmama, die alle Entscheidungen des Kindes und der Eltern akzeptiert. Ich bin die Bonusmama, die immer ihr Bestes gibt und alle Aufgaben so erledigt, als wäre das Bonuskind ihr eigenes Kind. Ich bin die Bonusmama, die zuhört, Ressourcen stärkt und das Bonuskind behüten will. Ich bin die Bonusmama, die dem Bonuskind immer einen sicheren Hafen bieten will. Ich bin die Bonusmama, die neue Perspektiven schafft. Ich bin die Bonusmama, die manche Probleme und Diskussionen mit dem Bonuskind nicht wie die leiblichen Eltern einfach aus dem Gedächtnis löschen kann. Ich bin die Bonusmama, die nach 8 Jahren manchmal noch immer nicht weiß, wie ihre Rolle genau aussieht und welche Regeln sie festlegen darf und welche nicht. Ich bin die Bonusmama, die sich an manchen Tagen einfach ein Leben ohne Kind und die Sorgen dazu wünschen würde.
Ich bin die Mama, die sich gerade schwer tut, sich zu einem zweiten Kind zu committen, weil sie nicht weiß, wie sie das alles emotional, ressourcentechnisch und ja, einfach insgesamt schaffen soll, aber trotzdem ihr Kind nicht als Einzelkind aufwachsen sehen möchte.
Ich bin die Mama, die sich gerade gefragt hat, ob man Kinder vielleicht doch zu sehr verwöhnen kann, obwohl ich weiß, dass das nicht geht.
Ich bin die Mama, die eigentlich präsent sein will, aber dann trotzdem mit Sätzen wie »Ich bringe das noch schnell in die Küche« vom Spielen aufsteht.
Ich bin die Mama, die sich lieber mit ihren Freundinnen als mit der eigenen Mama austauscht.
Ich bin die Mama, die versucht, den Spagat zu machen zwischen echter Qualitätszeit mit den Kindern, dem Haushalt, Kochen, dem Arbeiten, die Partnerschaft pflegen und dann auch noch Zeit für sich selbst zu finden. Ich nenne es den Mama-Spagat.
Ich bin die Mama, die sehr lange dachte, dass ihre Kinder nur dann sicher gebunden sind, wenn ich immer ruhig, geduldig und liebevoll bin und jetzt gerade lerne, dass Beziehung eben auch Reibung braucht und dass wir manchmal auf so vielen Ebenen die blöde Mama für unser Kind sein müssen.
Ich bin die Mama, die zu Beginn der Reise den Vorsatz hatte, alles richtig zu machen. Und die seither auf die harte Tour lernt, dass das ein unrealistischer und unmenschlicher Zugang war und ist und dass es darum auch gar nicht geht. Ich bin die Mama, die Rollenspiele hasst und sich dennoch regelmäßig dazu zwingt, sie zu spielen, weil sie weiß, wie wichtig diese Rollenspiele für ihr Kind sind, wie sehr es sich dadurch gebunden und geliebt fühlt. Ich bin die Mama, die manchmal extrem gestresst und angespannt wie ein Gummiringerl durch die Gegend rennt, weil sich das alles nicht ausgeht und gar nicht ausgehen kann. Und die Mama, die dennoch nie Nein sagen würde, wenn sich im selben Moment ein Regenbogen bestaunen lässt oder ein kleines Tier beobachten lässt. Ich bin die Mama, die ihre Wut nicht immer im Griff hat, lauter wird, schreit, Dinge sagt, die sie nie sagen wollte oder auch schon mal Dinge auf den Boden donnert, weil sie nicht mehr weiß, wohin mit dieser Aggression. Und ich bin die Mama, die in anderen Momenten mit einer Ruhe, auf die sie selbst stolz ist, Wutausbrüche ihres Kindes begleitet. Ich bin die Mama, die ihrem Kind schon einmal eine Unterhose aus dem Wäschekorb als frisch gewaschen verkauft hat, weil sie übersehen hat, die Wäsche zu waschen. Und gleichzeitig bin ich die Mama, die dafür sorgt, dass es ihrem Kind niemals an etwas fehlen würde und zuverlässig ist in so vielen Aspekten. Ich hoffe, sie hört das nie, sonst haben wir Feuer am Dach. Ich bin die Mama, die sehr, sehr gerne alleine ist, die Ruhe und Pausen genießt. Und egal, wie viel sie davon bekommt, es immer zu wenig, gefühlt zu wenig ist. Und gleichzeitig bin ich die Mama, die in genau diesen Pausen und Momenten für mich alleine Fotos von ihrem Kind anschaut und ganz verliebt an diesen besonderen, süßen Menschen denkt. Ich bin die Mama, die es in gewissen, sehr leisen Momenten bereut, sich auf dieses Abenteuer eingelassen zu haben und die daran zweifelt, dem gewachsen zu sein, diesen besonderen Menschen zu begleiten. Und gleichzeitig oder einen kurzen Moment später bin ich die Mama, die ihr Kind ganz, ganz fest drückt und deren Herz fast zerspringt vor Dankbarkeit und Liebe für diesen besonderen Menschen. Ich bin die Mama, die ist wie alle Mamas und gleichzeitig wie keine Mama. Ich bin die Mama, die ist wie jede Mama, nämlich besonders. Und besonders in der Beziehung zu ihrem Kind, die einzigartig ist und die mit nichts auf der Welt zu vergleichen ist.